Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute mit Professor Dr. Lars Wojtecki, Chefarzt der Neurologie in Kempen, und mit Philipp Hilbig, Leitung Neurologie im Therapiezentrum Heidelberg, Dozent für neurologische medizinische Trainingstherapie und Mitglied im Parkinson-Netzwerk Rhein-Neckar zum Thema Freezing of Gait bei Morbus Parkinson.
Dann herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an einem wunderschönen Samstagmorgen. Ich darf heute sprechen mit zwei sehr interessanten Menschen, einmal so quer durch die Republik sozusagen. Wir wollen heute sprechen über ein Parkinson-spezifisches Symptom, nämlich das Freezing of Gait, so nennt sich das. Also da sprechen wir gleich noch weiter drüber, wie das sich äußert. Und zum einen darf ich sprechen mit Professor Wojtecki aus der Neurologie in Kempen am Niederrhein. Und Herr Wojtecki, herzlich willkommen. Ich werde Sie jetzt gar nicht groß vorstellen, weil Sie waren ja schon mehrfach bei uns. Unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen Sie schon. Auf der anderen Seite bin ich verbunden mit Philipp Hilbig in Heidelberg. Philipp, hast du Lust, dich einmal selber vorzustellen? Ich glaube, du kannst das viel besser als ich.
Jawohl, mache ich doch einfach. Lieber Kai, ich bin Philipp Hilbig. Ich arbeite im Therapiezentrum Heidelberg in einer größeren Praxis in der Kosmosstraße und leite dort jetzt seit 3-4 Jahren ungefähr die Neurologie. Wir sind insgesamt 20 Therapeutinnen und Therapeuten, die dort arbeiten und haben uns jetzt die letzten Jahre immer mehr in den Fokus Neuroreha mit reingenommen und versuchen dort relativ spezifisch individualisiert mit Assessments auf unsere Patienten einzugehen. Wir sind jetzt auch Teil eines Parkinson-Netzwerks, das Parkinson-Netzwerk Rhein-Neckar Plus. Da sind wir sehr stolz drauf. Und ich selbst bin noch Mitglied in der Arbeitsgruppe Netzwerke und Versorgung der Deutschen Parkinson-Gesellschaft über Carsten Eggers. Und wir versuchen dort so ein bisschen die Netzwerke in Deutschland zu synchronisieren und ein bisschen vorzugeben, was man als Netzwerk denn ja vielleicht zeigen muss oder können muss.
Super, vielen Dank. Philipp, vielleicht kannst du direkt mal starten. Also ich habe gerade schon diesen Begriff in den Raum geworfen, Freezing of Gait. Was ist das? Wie äußert sich das klinisch, wenn du die Patienten siehst bei dir in der Praxis?
Also nach NUT ist Freezing of Gait erstmal das kurze episodische Ausbleiben des fortsetzenden Gebrauchs der Füße, trotz der Absicht zu gehen. Das zeichnet sich dann einmal subjektiv und objektiv in unterschiedlicher Form ab, und zwar haben die Patienten selbst das Gefühl, ihre Füße würden auf dem Boden kleben bleiben, obwohl sie weitergehen wollen. Das führt dann meistens zu einem Kniezittern objektiv oder zu einem sogenannten Shuffling Gait. Kann auch in einem Hastening dann enden. Das heißt, die Patienten bringen ihren Oberkörperschwerpunkt vor allem nach vorne und die Füße kommen nicht mehr hinterher. Was dann natürlich zu einem Stellreaktionsmechanismus führen müsste, und dafür sind sie dann meistens nicht in der Lage. Das heißt, sie brauchen ausreichend Kraft und Funktion in den Armen, um sich auffangen zu können. Aber das ist erstmal grob gesagt das, was man klinisch sieht. Also zitterndes Knie, Shuffling Gait, Kleinschrittigkeit und dann eben eventuell sogar die akinetische Krise, dass Patienten sich überhaupt nicht mehr bewegen können.
Von welcher Dauer ist das normalerweise? Also ist das nur ein vorübergehender Zustand oder kommen die Leute dann einfach gar nicht mehr von der Stelle?
Das kann Sekunden dauern, kann aber natürlich auch mal eine Minute gehen oder 2 Minuten. Das kommt immer darauf an, ob Patienten selbstwirksam genug sind, um zu wissen, wie sie denn da raus können. Und das ist vor allem dann auch die therapeutische Aufgabe, gewisse Mechanismen zu durchbrechen, vielleicht in unterschiedlichen Ebenen zu denken, den Patienten dann die Möglichkeit zu geben, da schnell wieder rauszugehen. Aber das kann Sekunden bis dauern bis zu einer Minute. Ja.
Herr Wojtecki, woher kommt das? Ist das ein Parkinson-spezifisches Problem oder erkennt man das auch bei anderen Bewegungsstörungen zum Beispiel? Und gibt es eine Theorie dazu, was da pathophysiologisch abläuft?
Es ist schon sehr typisch für Parkinson, aber da müsste man natürlich erstmal nochmal definieren, was ist jetzt Parkinson, ja? Man sagt das immer so als Schlagwort, also Parkinson-Syndrom, wir wiederholen das nochmal. Wir haben ja auch schon einen Online-Kurs angeboten, bei klinisch relevant werbe ich jetzt hiermit auch nochmal für, genau. Wo wir das ja nochmal explizit erklären, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Parkinson-Syndrom heißt ja erstmal Hypokinese, also Verlangsamung der Willkürbewegung. Plus ein anderes Kardinalsymptom, Rigor, hohe Tremor oder auch Haltungsinstabilität gehört dazu. Das muss in irgendeiner Kombination vorliegen. Und dann nennt man das erstmal Parkinson-Syndrom. Und dann das Haupt-Parkinson-Syndrom, das häufigste ist ja die Parkinson'sche Erkrankung. Und für die ist das durchaus auch ein typisches Phänomen. Aber man trifft es eben auch bei allen anderen Parkinson-Syndromen an. Und es gibt eben auch Parkinson-Syndrome, bei denen das noch typischer ist oder sogar im Vordergrund steht von vornherein. Also zum Beispiel auch bei vaskulären Parkinson-Syndromen kann das eine Rolle spielen. Und das zeigt uns im Grunde schon zur Frage Pathophysiologie, dass das eben nicht nur in den Basalgang in sich abspielt, nicht nur mit Dopamin im System zu tun hat, sondern auch viel mit dem Frontalhirn, mit der Handlungsplanung des Gens, mit den Exekutivfunktionen. Dass man kann das auch als eine gewisse Art von Gangapraxie zum Teil verstehen. Also die höheren kognitiven Planungsinstanzen des Gens sind gestört. Und das macht es letzten Endes therapeutisch auch so schwierig anzugehen, weil es eben nicht nur mit den Basalgängen zusammenhängt, mit dem Dopamin und auch manchmal, da werden wir nachher noch zu kommen, nicht auf Dopamin anspricht, auf L-Dopa. Im Gegenteil, es gibt sogar Formen von Freezing, die werden schlechter oder treten sogar erst auf, wenn im System zu viel Dopamin ist. Also ein sehr kompliziertes Symptomkomplex bei verschiedenen Parkinson-Syndromen. Bei anderen Bewegungsstörungen kann es auch auftauchen, aber da ist es jetzt mal typischer. Und eben therapeutisch kann es sehr, sehr hartnäckig sein. Und deswegen finde ich es toll, dass wir das hier interprofessionell besprechen, weil man da wirklich von allen Bereichen drangehen muss an dieses Problem.
Wenn wir jetzt mal bei dem klassischen Morbus Parkinson bleiben, ist das was eher am Anfang der Erkrankung auftritt oder ist das typischerweise eher im Verlauf der Erkrankung?
Ja, also beim klassischen Parkinson sollte das Freezing of Gait jetzt nicht direkt am Anfang sehr stark im Vordergrund stehen. Wäre dann bei dem normalen Parkinson eher eine Rarität, wenn das ganz früh im Vordergrund steht. Das spricht oft schon eher für eine Unterform eines anderen Parkinson-Syndroms. In der Regel beginnt der normale Parkinson, sage ich jetzt mal, der Morbus Parkinson, die Parkinson'sche Erkrankung, das idiopathische Parkinson-Syndrom, das sind so die Synonyme, ja sehr lateralisiert. Oft mit der oberen Extremität, mit Mikrographie, Feinmotorikstörung oder vielleicht, dass man ein Bein ein bisschen mitzieht oder solche Dinge, dass es direkt zu diesen Phänomenen kommt, das sollte einen schon darauf hinleiten, dass man den Patienten doch noch mal ein bisschen genauer untersucht.
Sie haben es gerade schon angedeutet, das Ganze kann ziemlich therapierefraktär sein oder schwer zu beeinflussen sein. Und Sie haben es auch gerade schon gesagt, also Dopamin scheint nicht der Auslöser zu sein oder der Hauptauslöser zu sein, der Dopaminmangel. Daraus ziehe ich den Schluss, dass die Medikamente, die wir zur Verfügung haben, dass die jetzt klassischerweise uns nicht behilflich sind bei der Problematik?
Ja, so krass kann man es vielleicht auch nicht sagen. Also man versucht schon, das auch mit Dopaminerga-Medikation zu behandeln. Es gibt auch eine gewisse Anzahl von Patienten, bei denen es auch hilft. Ich wollte nur sagen, es ist nicht der ausschließliche Wirkmechanismus. Und es gibt eben Patienten, die profitieren nicht ausreichend durch eine Dopaminerga-Medikation.
Das heißt aber auch, dass sozusagen das Off, das wir ja bei vielen Patienten haben, eigentlich nicht jetzt hauptsächlich der pathophysiologische Hintergrund von dem Freezing ist, von dem Freezing of Gait, meine ich. Weil das ist ja nur ganz kurzer, temporärer Zustand, richtig?
Ja, also wenn Patienten in einem dopaminergen Off sind, dann tritt das schon auch auf. Ja. Das ist natürlich temporär, das wurde ja gerade schon sehr gut beschrieben. dass das ja auch eine Ganginitiierungsstörung ist und wenn die Patienten dann einmal in ihrem Laufmuster drin sind, dann ist das durchbrochen. Das ist also ganz kurzer temporäre Rhythmusproblematik, die aber natürlich gehäuft im Auftritt. Ja, da will ich jetzt auch nicht mich zu falsch ausgedrückt haben. Also das ist schon bei vielen Patienten oft gebunden, aber eben nicht bei allen und bei manchen wird es eben auch nicht besser durch Sonnen. Das ist der Punkt. Und bei manchen kann es auch paradox umschlagen.
Okay, also es ist ein multifaktorielles Problem.
Ja, so muss man es vielleicht sagen.
Und das macht es herausfordernd. Philipp, bevor wir zu dir kommen und dich fragen, welche Optionen du hast, mit dem Patienten zusammenzuarbeiten, was wäre denn so Ihre Strategie, Herr Wojtecki, wenn Sie einen Patienten sehen, jetzt rein von der medizinischen Seite, was Medikamente betrifft, aber auch was andere Interventionsmöglichkeiten betrifft? Sie sind ja auch Spezialist jetzt auf dem Gebiet der Hirnstimulation. Gibt es da Optionen, die man den Patienten anbieten kann?
Ja, erstmal nochmal am Anfang die Analyse. Was ist es für ein Parkinson-Syndrom, um so ein bisschen zu gucken, welche Option habe ich grundsätzlich, will ich jetzt nicht weiter ausweiten. Und dann die individuelle Analyse, in welchen Phasen trifft das bei den Patienten ein. Mit Fluktuationsbögen mache ich mit den Patienten, um rauszufinden, ist es off-gebunden oder ist es nicht off-gebunden, ist es paradoxes On-Freezing, also zu zeigen, in welche Richtung muss ich überhaupt an der Medikamentenschleife drehen. Und dann würde ich natürlich erstmal dopaminerge Medikation anpassen. Der nächste Schritt wäre nicht dopaminerge Substanz, also die physiotherapeutische Übung will ich natürlich nicht vernachlässigen, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Die Glutamat-Terg-wirkende Substanzen, es gibt auch Ansätze im schulinären System zu arbeiten, solche Dinge kann man versuchen und Neuromodulationstechniken können auch zum Einsatz kommen. Was wir zum Beispiel im Moment erproben bei uns ist die transkranielle Magnetstimulation, die auch bei bestimmten Freezing of Gait Phänomenen eine Rolle spielen kann, weil man da von außen eben das Frontalhirn stimuliert in diesem Fall, um dann eben in diesem Wirkkreis einzuwirken, außerhalb der Basalganglien. Und last but not least, die tiefe Hirnstimulation, ich glaube, da wollten Sie drauf hinaus, da wird ja in der Tiefe des Gehirns Elektroden implantiert und das ist ja ein sehr gängiges Verfahren bei Parkinson, bei Motorfluktuationen. Und man hat lange gesagt, ja, Patienten, die Haltungsinstabilität haben zum Beispiel und auch Freezing sind hartnäckige Patienten, da kann es auch durch die Stimulation verschlechtert werden. Aber interessanterweise haben wir in unserer Early-Stim-Studie, bei der wir prospektiv verglichen haben, Best Medical Treatment versus tiefe Hirnstimulation bei jüngeren Patienten, tatsächlich gefunden, dass im Durchschnitt die Freezing of Gait-Problematik besser wurde durch die tiefe Hirnstimulation des Nucleus Subthalamicus. Also das muss man sehr individuell gucken. Nochmal zusammengefasst, was ist die Ursache des Freezing of Gait, welches Syndrom liegt vor, in welchen Phasen tritt das auf, welches Medikamentenregime soll ich deswegen probieren, bis hin zu Neuromodulationsmethoden, die im Individualfall tatsächlich dann auch tatsächlich indiziert sein können.
Die Arbeit, die Sie gerade genannt haben, die werden wir in den Shownotes auch verlinken. Die ist sicherlich interessant, da waren Sie auch mit beteiligt. Philipp, wenn die Patienten zu dir in die Praxis kommen und du das Phänomen Freezing of Gait feststellst, wie gehst du vor? Also welches Workup hast du da? Gerade hat Herr Wojtecki schon gesprochen von einem Fluktuationsprotokoll. Was ist so deine Herangehensweise?
Ja, Fluktuationsprotokoll spielt bei uns auch eine Rolle, weil es in den europäischen Leitlinien der Physiotherapie eine Vorgabe gibt bezüglich der Orange Flags. Das heißt, wir haben mehr oder weniger auch die Aufgabe, auf Fluktuation zu achten. Und in dem Moment, wenn es zu einer Wearing-Off-Phase beispielsweise kommt oder einer Peak-Dose-Dyskinesie beispielsweise, sollten wir den Neurologen mit integrieren. Was jetzt aber das Freezing angeht, würden wir erstmal mit Assessments vorgehen. Das heißt, wir haben natürlich den New Freezing of Gait-Fragebogen beispielsweise oder den alten Freezing of Gait-Fragebogen. Ist ein reiner Prä- und Postvergleich eigentlich. Nachteil ist ein bisschen, die Patienten müssen im Interview reflektiert genug sein, um sagen zu können, haben sie in der spezifischen Situation tatsächlich auch ihr Freezing und das können sie leider nicht immer. An sich aber trotzdem guter Fragebogen, um einfach mal innerhalb von 16 Einheiten, ich sage mal 16 Einheiten oder 4 Wochen, zu schauen, hat sich denn der Patient auch in dem Bereich verbessert. Und ein schöner motorischer Test, um nochmal auf diese On-und-Off-Phase mit einzugehen, ist auch der Four-Square-Step-Test, bei dem man sich anschaut, gibt es einen Unterschied der motorischen Leistungsfähigkeit, was die Schrittinitialisierung angeht bei Parkinson-Patienten, abhängig von ihrer Phase. Also sind sie besser und schneller in der Off-Phase, in der On-Phase als in der Off-Phase. Und das ist ein Kreuz, das man auf den Boden legt und die Patienten dann einmal mit rechts und einmal mit links in unterschiedliche Quadrate steigen lässt. Und wenn es da einen Unterschied gibt von mehr als 2 Sekunden, und da ist er wirklich relativ valide auch, dieser Test, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Off-Phase einen Einfluss hat. Und wenn das dann wiederum korreliert mit dem motorischen Teil des UPDRS und dem Freezing of Gait-Fragebogen, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass wir Freezing sehen, aber wir sehen es natürlich auch einfach an den vorhin schon klinischen Merkmalen. Also es ist ein relativ einfach und leicht zu entdeckendes Phänomen, zumindest für den Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin. Und dann geht's weiter zur Therapie. Das heißt, wir machen External Cue-Verfahren. Wir schauen, dass wir verbal, akustisch durch ein Metronom beispielsweise, aber auch eben taktil durch das Führen eventuell oder visuell durch eine Koordinationsleiter, durch Laserpointer auf dem Boden oder durch das Laufband mit unterschiedlichen Markierungen den Patienten eine Struktur vorgeben. Treppensteigen ist auch eine gute Möglichkeit, weil klare Strukturen für die Initialisierung von den Bewegungen der Beine einfacher sind für Parkinson-Patienten. Und das ist beim Freezing of Gait eben auch so. Ganz interessante Studie vielleicht noch kurz von Silva Batista aus Brasilien von 2020. Die haben ein ATI-Programm angewandt. Das ist das Adapted Resistance Training with Instability. Da trainieren Freezer auf instabilen Unterlagen in Kombination mit einem Krafttraining, also Oberarmtraining beispielsweise oder Schulterpresse oder Reverse Butterfly, heißt aus der vorgebeugten Haltung, werden Kurzhanteln nach hinten gezogen. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass die Anpassungsfähigkeit an posturale Einstellungen gemessen an dem Leg Lifting Task, also einfach dem Bein anheben und wieder hinstellen, dass die wesentlich besser geworden sind und auch die Freezing-Episoden reduziert worden sind. Also ein ganz spannendes Ergebnis eigentlich. War auch eine relativ große Gruppe, eine gute Kontrollgruppe, die herkömmliche motorische Reha gemacht hat und haben gesehen, dass dieses ATI-Programm, also Dual Task im Endeffekt, einen guten Einfluss hatte. Und ansonsten schauen wir uns auch die Cue-Qualität an. Das heißt, ist es ein aktionsrelevanter Cue, den wir anwenden können oder eher ein eigendynamischer Cue mit einem Metronom beispielsweise. Und da gibt es auch von Young 2016 eine Studie, die zeigt, dass aktionsrelevante Cues, das heißt Schlüsselreize von außen, die direkt mit der Bewegung der Patienten zu tun haben, wahrscheinlich besser wirken für die Gangkontinuität, als wenn das ein eigendynamischer Cue ist, wie ein Metronom beispielsweise. Also eventuell hat da die Cue-Kontinuität, also die Dauer des Cues, einen Einfluss und eben, ob die Bewegung direkt in Zusammenhang gebracht werden kann mit einem Geräusch, was zum Beispiel bedeuten würde, gehen auf Kies kann besser wirken als gehen auf dem Boden und dazu dann einfach ein Metronom dazu bringen. Genau.
Das heißt, ihr erarbeitet mit den Patienten einen Cue, also einen Stimulus, einen externen Stimulus, der taktil sein kann, der optischer Natur sein kann oder akustischer Natur sein kann. Und der soll bewirken, dass die Initiation, oh, das Wort ist furchtbar.
Alles gut.
Initiierung.
Ich habe auch Probleme damit.
Die Initiierung.
Ist auch Exekutivfunktionen jetzt im Frontalhirn gewesen, in dem,
genau,
Timing.
Das ist, ja, gerade. Das ist vielleicht einfacher.
Ja, aber um in dem Sprech zu bleiben, um die Initiierung der Bewegung zu ermöglichen, um die zu stimulieren oder um die möglich zu machen, wenn man das so sagt. Kannst du das nochmal konkret beschreiben, wie das dann so aussieht? Also für diejenigen, die das noch nie gehört oder gesehen haben?
Im Endeffekt geht es ganz einfach. Also entweder man klatscht beispielsweise und gibt dem Patienten einen Cue über die Akustik vor.
Das macht der Therapeut.
Sollen. Das macht der Therapeut beispielsweise und sagt verbal nochmal zusätzlich, rollen Sie von der Ferse nach vorne ab. Das ist auch häufig eine Schwierigkeit für Patienten mit Parkinson. Die rollen eher vom Mittelfuß, manchmal sogar erst auf dem großen Zeh nach vorne ab. Und das ist natürlich gefährlich, die stürzen nach vorne. Es gibt allerdings keinen wirklich besten Cue. Also da gibt es auch Meta-Analysen von Harrison beispielsweise, die zeigen, dass es keinen wirklich besten Cue gibt für alle Patienten. Es wäre schön, wenn es diese goldene Kuh der Cues geben würde. Die gibt es wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist ein sehr individualisierter Vorgang, bei dem man erstmal schauen muss, hat der Patient vielleicht eher ein Rhythmusgefühl oder reagiert er eher auf die visuellen Komponenten? Ist er vielleicht jemand, der vielleicht Kontakt braucht? Das heißt, der Patient kriegt durch den Therapeuten eben vielleicht den Fuß nach vorne gesetzt, wobei das meistens nicht so gut hilft, muss man sagen. Es gibt wenig Fälle, in denen das der Fall ist. Es kann sein, dass beispielsweise, was ich jetzt häufig mache mit Patienten, die da gut drauf reagieren, um diese Exekutivfunktion eben besser auszuführen, das Bein nach vorne zu bringen, in die Schwungbeinphase ist, man nimmt ein Theraband und hängt sich das über die Schulter und versucht dann mit dem Vorfuß beim Gehen eben das runterhängende Theraband wegzukicken und damit so ein bisschen dieses Gangmuster, dieses automatisierte Gangmuster, das eben ein Problem darstellt, durch einen bewussten Vorgang zu umgehen und damit die Patienten zumindest mal vorübergehend aus diesem anfänglichen Freezing-Phänomen rauszuholen. Und wenn sie dann erstmal gehen, klappt es dann meistens auch besser. Eine weitere Idee ist vielleicht noch, wenn ich ganz kurz noch das anhängen darf, es sind die Ebenen. Also wir reden ja in Sagittal- und Frontalebene. In der Sagittalebene haben die Patienten mit Parkinson häufig Schwierigkeiten, sich nach vorne oder nach hinten zu bewegen, den Körperschwerpunkt zu bewegen und damit die Füße eben nachkommen zu lassen. In der Frontalebene allerdings gibt es auch interessante Videos auf YouTube, wenn man sich das mal anschauen will, kann man die Skater-Methode einsetzen. Das heißt, man legt Handtücher auf den Boden und lässt den Patienten dann nach rechts und nach links in der Frontalebene zusätzlich sich nach vorne bewegen. Also das heißt, es sind wie so Skaterbewegungen, die Beine machen auf einer rutschigen Unterlage.
Das heißt, die Patienten werden wieder befähigt, dann im Idealfall selbstständig, wenn das Phänomen auftritt, diese Mechanismen, diese Strategien anzuwenden, um das Freezing zu überwinden.
Genau, und das hilft natürlich auch bezüglich der Selbstwirksamkeit und der allgemeinen Sicherheit. Es gibt ja nach Egels auch die Subklassifizierung der einzelnen Freezer in Anxious, Sensory Attention und den asymmetrischen motorischen Typ des Freezings. Und vor allem die Angst-Freezer könnten davon profitieren, weil sie eben weniger Ängste haben, auch vor Konsequenzen des Freezings. Im Großen und Ganzen ist das aber so subklassifiziert, dass die Freezer, die vor allem Angst haben und dann das Freezing bekommen, eher Angst haben vor Termindruck. Das heißt, wenn sie irgendwo zu spät kommen, bekommen oder sich vorstellen, sie würden zu spät kommen, dass sie dann eben ihr Freezing bekommen. Der asymmetrische motorische Typ hat eher das Freezing beim Drehen oder wenn es zu einer engen Stelle kommt, in einem Gang beispielsweise, dass das Freezing dann kommt. Der sensorische Typ bei Steigungen beispielsweise.
Hm. Du hast ja gesagt, ihr seid Teil von einem Parkinson-Netzwerk und ich finde, dass solche Erkrankungsbilder natürlich immer sehr spannend sind, wenn es dann um interprofessionelles Zusammenarbeiten geht. Wie sieht das aus? Also hast du manchmal auch Rückmeldungen von dem behandelnden Neurologen, was die Medikation betrifft, beziehungsweise gibst du dem Neurologen oder der Neurologin dann auch Rückmeldungen, wie das funktioniert mit der Medikamentenumstellung? Weil das ist ja was auch häufig eher so im Alltag noch nicht so gut funktioniert, der Austausch zwischen dem behandelnden Arzt und den Therapeuten. Wie funktioniert das bei euch in dem Netzwerk?
Uns helfen da die Quick Cards ganz gut, dass Therapeuten wissen, was kann man denn tun bei unterschiedlichen klinischen Bezeichnungen des Patienten. Das heißt, das ist aus dem Netzwerk Münsterland unter Tobias Warnecke eine mitinitiierte Bewegung gewesen. Das heißt, Quick Cards, die Therapeuten so einen Überblick geben darüber, was gemacht werden kann, klinisch relevant. Und die Therapeuten selbst in der Kommunikation mit dem Neurologen das herausfordern. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Die profitieren vor allem durch E-Mail-Kontakt, durch Telefonate, durch ein vertrautes Verhältnis, glaube ich. Also am Ende hängt es auch mit den Menschen einfach zusammen, die da miteinander arbeiten. Und das Netzwerk lebt eben von der Menschlichkeit am Ende auch. Es muss funktionieren, es muss irgendwie die muss Harmonie da sein, finde ich. Aber wenn es um den rein kommunikativen Austausch geht, hilft uns zum Beispiel auch Slack. Also wir haben eine App, mit der wir uns unterhalten können. Oder Silo ist, glaube ich, auch so ein medizinisches eine Applikation, die helfen kann. Genau. Hm.
Ja. Ich glaube, wenn es um solche Phänomene geht, ist es ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass so die Zahnräder ineinander greifen, ne? Damit es zum Therapieerfolg kommt.
Absolut, und es muss leicht sein. Ne? Die Wege müssen kurz sein. Also es darf nicht sein, dass ich erstmal mit der Rezeption telefonieren muss und E-Mail-Austausch habe. Und dann ist es schon wieder, am nächsten Tag ist es schon wieder weg, weil wir haben ja auch eine hohe Taktung, also 20-Minuten-Taktung mit 13 bis 17 Patienten am Tag. Das ist schon hart. Und dann nochmal zusätzlich sich Zeit nehmen, um genau hinterher zu telefonieren, ist schwierig. Also es muss irgendwie schnell sein. Und ich glaube, das ist auch im Sinne der Ärzte und der Neurologen spezifischen.
Genau. Ja, definitiv. So, wenn ich jetzt meine Position betrachte, dann ist es schwer, sage ich jetzt mal, einen guten Therapeuten zu finden, mit dem man zusammenarbeiten kann, jetzt im physiotherapeutischen Bereich. Und du bist ja auch speziell geschult. Du bist ja auch jemand, der sich sehr damit auseinandersetzt mit dem Thema. Aber mir fällt es schwer, meine Patienten dann auch zu dem Durchschnittsphysiotherapeuten, das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, zu schicken. Ja, alles gut. Ohne genau zu wissen, was der jetzt eigentlich mit meinen Patienten macht, das ist schwierig, finde ich. Also wie machen Sie das, Herr Wojtecki, mit Ihren Patienten? Also wahrscheinlich haben Sie ja auch Ihre Physiotherapeuten am Haus, mit denen Sie zusammenarbeiten. Aber also, mir fällt das so als in meinem niedergelassenen Bereich, fällt mir das sehr schwer.
Ja, es ist ein großes Problem, die Kommunikation. Das Berichtswesen ist ja auch nicht immer bidirektional. Dass man da auch eine Information bekommt, was da gemacht wird, muss man auch ganz offen sagen. Und oft wird auch nicht das gemacht, was der Patient sozusagen, Syndrom orientiert. Das hört man ja auch sehr oft. Und man muss wirklich die Leute suchen, die Physiotherapeuten, die da auch Kenntnisse haben und sich damit gut auskennen und die sozusagen den Netzwerk aufbauen. Also erstmal elektronisch finde ich auch, also ich benutze auch Silo. Und dann haben wir als Strategie jetzt bei uns einfach gemacht, dass wir einfach im Aufbau unseres Neurozentrums einfach auch eine ambulante Versorgungsstruktur mit ans Zentrum jetzt angebunden haben, sodass wir jetzt zumindest für uns sagen können, dass zum Teil die gleichen Therapeuten, die in der Klinik den Patienten behandeln, dann auch die ambulante Weiterversorgung machen können. Dass wir sozusagen, wir haben ein großes Praxiskonzept, wo die gleichen Mitarbeiter dann auch im Haus die Leute mit betreuen als Kooperationspartner. Aber das ist natürlich ein Thema, da können wir nochmal einen extra Podcast über machen, wie man Vernetzung auch zwischen Klinik und niedergelassenen Ärzten, zwischen niedergelassenen Ärzten, zwischen Kliniken. Ich meine, diese Netzwerkbildung ist eine tolle Sache und da muss man unbedingt in Zukunft weiter dran arbeiten. Das ist wichtig. Darf ich zwei Punkte noch loswerden oder fragen? Ich wollte einmal noch mal kurz darauf eingehen, dass ganz wichtig ist, finde ich, beim Freezing, das kam ja gerade auch zur Sprache, dass es wirklich an der konkreten Situation oft hängt, die man vielleicht in der Praxis und auch in der Physiotherapie nicht immer simulieren kann, nicht immer hat. Und da kamen ja Fragebögen zur Sprache. Es gibt ja wirklich Phänomene, dass Patienten das bei engen Stellen haben oder nur, wenn sie in die Bahn einsteigen muss, wenn plötzlich der Zeitdruck dazu kam, kam auch gerade zur Sprache. Und das pathophysiologisch Interessante, weil ich da eben zu gefragt wurde, ist ja, dass interessanterweise das beim Fahrradfahren oft nicht auftritt. Es gibt ja die Phänomene, dass Patienten, gibt es auch die schönen Videos aus Holland, auch bei YouTube kam gerade schon zur Sprache, dass jemand sozusagen ganz schlimm freest und dann auf dem Fahrrad steigt und da ganz entspannt wegfährt. Ja. Und wir haben das tatsächlich bei uns auch mal bei unseren hirnstimulierten Patienten haben wir die Möglichkeit, wenn die Elektroden implantiert werden, dass man am nächsten Tag auch aus dem Gehirn elektrische Messungen machen kann. Und da gab es einmal eine Arbeit vor ein paar Jahren, die bei uns im Labor gemacht wurde, wo wir tatsächlich die Netzwerke im Gehirn elektrisch untersucht haben, Fahrradfahren auf so einem natürlich dann stationär stehenden Fahrrad, während die Hirnströme abgeleitet werden versus Gehen. Und im Freezing untersucht haben. Und man sieht tatsächlich, dass da auch im Gehirn in den Netzwerken andere elektrische Wellen eine Rolle spielen, also Beta-Oszillation, Alpha-Oszillation sind da einfach unterschiedlich. Das heißt, es hängt wirklich ganz konkret davon ab, welchen Bewegungsablauf braucht der Patient und diese Situation noch abzufangen. Das finde ich auch wissenschaftlich sehr interessant und finde auch sehr auch klinisch relevant, um das Wort nochmal fallen zu lassen. Was wird. Und eine Frage würde ich da gerne loswerden. Wir wissen bei Parkinson ja, dass von den Arbeiten von Bas Blum unter anderem die hochpublizierten Sachen zu Ausdauersport. Und da hätte ich gerne mal eine Frage jetzt an die Physiotherapie. Wir haben ja gefunden, dass Ergometertraining, aerobes Ausdauertraining, dass das tatsächlich die Parkinson-Symptome verbessern kann, dass es sogar Messungen gibt, MR-Messungen, dass Netzwerke sich verdichten, dass es sogar zu Plastizitätsveränderungen kommen, Strukturaufbau im Gehirn kann so gefunden werden. Wir wissen, dass ja auch bei Demenz und bei allen möglichen Formen des Ausdauersport auch Kognition verbessern kann. Und jetzt ist die, würde ich gerne wissen, gibt es da eigentlich Daten, dass das bei Freezing of Gait auch explizit eine Wirkung hat? Und gibt es da Informationen, vielleicht wie sich das bei den Subtypen, die Sie eben genannt hatten, verhält? Also ich überschreibe meinen Patienten mich immer oder sagt mein Patient immer, Physiotherapie ist super, wenn sie einen guten Physiotherapeuten haben, aber womit sie erstmal anfangen sollten, ist dreimal die Woche aufs Ergometer, 30 bis 40 Minuten Fahrrad fahren, dann verbessert sich alles bei ihrem Parkinson, die Symptome, die Kognition, die Stimmung und so weiter. Und jetzt wüsste ich gerne, kann man das auch auf Freezing übertragen, weil das ist ja eine Exekutivfunktionsstörung, vielleicht wird das da ja auch besser. Da bin ich ein bisschen nicht in den Daten drin. Können Sie das nochmal da was zu sagen? Haben Sie da Infos zu?
Ja, also harte Daten gibt es für den Einfluss auf das Freezing meines Wissens nach nicht, aber es gibt natürlich Daten darüber, dass das motorische Lernen verbessert wird. Ne? Man geht davon aus, dass vor allem durch die Ausschüttung des Brain-Derived Neurotrophic Factors, also Myokin durch Ausdauertraining, das motorische Lernen verbessert wird. Und in Kombination mit gutem Schlaf kann das vor allem bei impliziten Lerntypen dann durchaus helfen. Das heißt vor allem bei Lerntypen, die davon profitieren, etwas ganz, ganz häufig zu machen. Ja, also durch viele Wiederholen und ab und zu dann explizite Instruktionen kann sich da einiges ändern. Ich glaube aber bezüglich des Freezings keine Studien zu kennen, dass tatsächlich Ausdauertraining direkten und spezifischen Einfluss hat mit Kontrollgruppe zu Krafttraining beispielsweise, dass das Freezing sich dadurch reduziert. Aber beim motorischen Lernen ist es so und die ganzen anderen zusätzlichen Komorbiditäten werden natürlich positiv beeinflusst. Deswegen ist das bei uns auch mehr oder weniger ein Standardprogramm tatsächlich, ein Ausdauertraining. Ja, absolut, ja.
Müssen wir vielleicht auch nochmal ins Kleingedruckte auch in dem Paper von aus Nijmegen gucken, ob die da Symptome Freezing in einer Tabelle nochmal aufgeführt haben. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Vielleicht kann man da, nehme ich mal als Hausaufgabe mal mit, das nochmal okay. Diesbezüglich genau anzugucken. Ja, danke.
Gerne. Was ich noch sagen wollte, ist bestimmt auch ein wichtiges Thema jetzt auch für die Neurologen. Wie kann ich denn tatsächlich jemanden aus physiotherapeutischer Sicht entdecken für mich, der sich da auskennt, ja, der vielleicht spezialisiert ist? Und da möchte ich auch das Review auch von Bas Blum 2021 im Lancet publiziert hinweisen, dass natürlich die Frequenz, ne, die Therapiefrequenz der Parkinson-Patienten in einer Einrichtung eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen Spezialisierung und Experten oder spezialisierter Therapie und der Frequenz der Parkinson-Patienten, die durch ein Haus gehen. Und da sind wir ungefähr bei 30 Parkinson-Patienten im Durchschnitt, die durch eine Praxis gegangen sein sollten. Meistens sind es dann eben auch Physiotherapiepraxen, die sagen, LSVD-BIC spielt bei Ihnen eine große Rolle, Lee Silverman Voice Treatment, das kennt auch jeder Neurologe, weil es einfach in den S3-Leitlinien damit drin ist. Es gibt aber auch andere Konzepte, wobei Konzepte natürlich auch immer so ein harter Begriff ist. Wir wollen keine Konzeptbrille aufziehen, aber prinzipienorientiert arbeiten im Sinne der Neuroplastizität. Und ich glaube, wenn Neuroplastizität, LSVD-BIC und ein paar Parkinson-Patienten schon mal durch eine Physiotherapiepraxis durchgelaufen sind, dann können Sie sich relativ sicher sein, dass das gut gemacht wird. Klangschalentherapie wollen wir natürlich nicht hören, wollen auch keine Massage hören. Und ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Seite. Aktive Therapie, das muss jedem Physiotherapeuten klar sein. Und da kann ich nochmal empfehlen, über Physiomed Science werden wir in dem Bereich auch nochmal eine Fortbildung anbieten. Neuro-WH 2.0, wer da Interesse hat, der kann sich gerne dort melden. Und wir werden uns gemeinsam da voranbringen. Genau, wollte ich noch kurz sagen.
Auch das werden wir verlinken, Philipp. Ich finde es spannend, weil wir haben uns hier gerade über ein sehr kleines Detail unterhalten, das beim Parkinson auftritt. Jetzt ist die Parkinson'sche Erkrankung an sich und auch Parkinson-Syndrome sind eine häufige Geschichte. Aber ich glaube, es zeigt einfach, wenn wir jetzt auch über Vernetzung und Netzwerkbildung sprechen, wie groß da eigentlich der Bedarf ist, dass man sich zusammentut, dass man sich spezialisiert, dass man sich austauscht. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit Ihnen, mit dir zu sprechen, Philipp. Ganz am Schluss, Herr Wojtecki, Sie haben jetzt auch einen Podcast und darauf wollte ich noch darauf hinweisen, jetzt am Schluss. Der heißt Planvoll und Neurotisch und den finde ich super und ich wollte fragen, ob Sie noch mal kurz was dazu sagen wollen. Genau, um das ein bisschen anzuteasern.
Ach, das freut mich sehr, ja. Ja, ich bin ja erstmal begeistert von Ihrer Arbeit und bin da ein Gast gewesen, ja, jetzt schon mehrfach und möchte das auch gar nicht so hochprofessionell aufziehen, wie Sie das machen. Ich habe einen Freund und Kollegen aus alten Düsseldorfer Zeiten, Professor Martin Südmeier, der leitet die Neurologie am Ernst-von-Bertmann-Klinikum in Potsdam. Und ich, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn wir auf Kongressen mal so Pro-Contra-Sessions zusammen moderiert haben, dass wir uns da mal ganz gut die Bälle zugespielt haben, das ganz lebhaft gemacht haben und wir haben auch verschiedene Charaktere, das soll in dem Namen des Podcasts auch so ein bisschen rüberkommen, wer da jetzt planvoll und wer neurotisch ist, das kann jeder sich selber überlegen und wir haben auf jeden Fall überlegt, dass wir einmal im Monat so ein bisschen unsere klinischen Highlights des Monats vorstellen, ein wissenschaftliches Highlight-Paper vorstellen und vielleicht auch mal eine Buchvorstellung, ab und zu auch mal eine Sonderfolge mit einem Gast machen und das Thema ist eben Neurowissenschaften querbeet. Und ja, wer da mal reinhören möchte, ist gerne eingeladen und Feedback haben wir natürlich auch gerne von Hörern. Danke für die Erwähnung.
Absolute Empfehlung und auch den Podcast werden wir verlinken in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch mich zu bedanken für die Zeit und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir sprechen uns in einer anderen Konstellation wieder.
Vielen Dank.
Und auch in der gleichen. Auch, sehr gerne.
Ja. Sehr gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat Spaß dahin.
Was gemacht.
Tschüss.
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 Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.